Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Hallo und herzlich willkommen auch in dieser Woche bei Fabulari. Wir haben heute wieder einen spannenden Gast bei uns, und zwar Florian Lützelberger. Hallo lieber Florian.
Hallo liebe Stefanie, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf.
Na, ich sag danke, dass du die Einladung angenommen hast. Jetzt kennen dich ja vielleicht noch nicht ganz alle, deswegen würde ich dich bitten, dich mal kurz vorzustellen. Was sind so deine Forschungsinteressen? Wo bist du gerade tätig? Ja, erzähl mal.
Das mache ich doch sehr, sehr gerne. Also, ich bin aktuell wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bamberg im Norden Bayerns, am Lehrstuhl von Frau Professorin Dina Derentis. Da bin ich jetzt schon ganze 7 Jahre, gerade vergangenes Wochenende war mein 7-jähriges Dienstjubiläum.
Wow.
Für spanische und französische Literatur und Kulturwissenschaft bin ich da vor allen Dingen zuständig und habe da gerade auch, also ich befinde mich nicht nur an einem Jubiläum, sondern auch an einem kleinen Scheidepunkt, gerade meine Dissertation eingereicht, über die wir nachher auch noch sprechen wollen. Genau, entsprechend meine Forschung hat sich auch, und daher kam auch die Dissertation, viel mit Krieg und Schmerz und Gewalt bisher beschäftigt, aber auch mit ganz anderen Themen, die zwar oft auch mit verschiedenen Arten von Gewalt zusammenhängen, aber doch andersartiger, zum Beispiel Sachen bezüglich, also Aspekte der Diversität, Gender. Das waren Themen, die mich interessiert haben, auch Autosoziofiktionen, also Annie Ernaux, die ja gerade den Nobelpreis gewonnen hat beispielsweise, hat mich in den letzten Semestern sehr interessiert. Und jetzt gerade bereite ich das Postdoc-Projekt vor und wechsle da ein bisschen den Fokus und gehe eher in Richtung, also erstmal narrativer Literatur, bisher war das die Lyrik bei mir vor allen Dingen, und schaue mir verschiedene Aspekte der Medical Humanities und, also das heißt medizinische und Krankheitsdarstellungen in der Gegenwartsliteratur der Romagna an.
Ja, wie wir hören, sehr breites Forschungsgebiet mittlerweile. Und was wir auch rausgehört haben, ist, dass du jetzt mittlerweile schon auf der anderen Seite bist, und zwar bist du jetzt da schon Postdoc. Und ja, wir wollen aber heute eben ein bisschen über dein Dissertationsprojekt sprechen. Ein bisschen hast du es eben auch schon anklingen lassen, dass du dich da noch mit Lyrik beschäftigt hast und vor allem mit einer spezifischen Lyrik, und zwar der modernen westeuropäischen Kriegslyrik. Was hat dich denn jetzt dazu gebracht, dich genau diesem Thema zu widmen?
Also ich muss sagen, das war so ein bisschen ein Zufallstreffer, wie viele Dissertationsprojekte wahrscheinlich. Mhm. Ich habe in meinen letzten Semestern des Studiums viel tatsächlich zu Bürgerkriegsdarstellungen zum Beispiel oder zu Gewaltdarstellungen gemacht und bin dann tatsächlich im Zuge meiner Abschlussarbeit auch schon auf die Kriegslyrik gestoßen, allerdings mit einem ganz anderen Fokus. Da habe ich noch zu Bild-Text-Kombinationen und Intermedialitätsdiskursen in Kriegslyrik des frühen 20. Jahrhunderts gearbeitet. Mhm. Bin dann natürlich über den einen oder anderen Autor, den ich dann in der Dissertation wieder aufgegriffen habe, auch schon gestolpert, habe aber vor allen Dingen gemerkt, dass es da noch ziemlich viel zu holen gibt und zu machen gibt in diesem Bereich. Also ich habe natürlich nicht nur Literatur zu diesem Intermedialitätsthema gelesen und rezipiert, sondern ganz breit zu Krieg und zu Lyrik. Habe gesehen, naja, also es gibt viele Darstellungen, wenn man das mal, also bei der MLA oder im jeweiligen Universitätsbibliothekskatalog eingibt, da kommen unzählig viele Treffer. Hm. Allerdings muss man sagen, wie so oft sind natürlich oder findet man da Lücken und, ich sag mal, Probleme in den bisherigen Darstellungen und Untersuchungen, die man vielleicht schließen kann mit der eigenen Arbeit. Und so habe ich mir dann gedacht, das ist doch was, mal zu gucken, wie man denn eigentlich Kriegslyriken verschiedener Nationalliteraturen und auch verschiedener Zeitstufen vielleicht vergleichbar machen könnte. Das heißt, mal rausgeht aus so Nationalliteraturparadigmata oder eben aus so einzelnen Aspekten. Also es gibt ganz, ganz viele Forschungsarbeiten, die sich dann einem Aspekt zuwenden, zum Beispiel der Darstellung des Tötens oder wie auch immer, aber das nicht in so einen großen Kontext verortet kriegen, was natürlich auch ein bisschen eine Frage danach ist, wie umfangreich man so ein Werk immer gestalten will und ob man nicht Grenzen setzen muss hier und da. Aber ich dachte, man könnte vielleicht so einen größeren Katalog oder ein größeres Inventar von Ähnlichkeiten erarbeiten, wenn man sich der ganzen Sache mal ein bisschen umfassender widmen möchte.
Ja, umfangreich ist es auf jeden Fall, dein Werk, und auch sehr interessant. Also du hast jetzt eh schon ein paar wichtige, zentrale Punkte angesprochen, eben, dass es eigentlich ein sehr komparatistisches Werk ist und dass trotzdem aber der Versuch gestartet wurde, dass bestimmte Merkmale, die quasi wiederkehrend sind, herausgearbeitet werden. Ja, an diesem großen Umfang von Texten stellt sich vielleicht zunächst die Frage, wie ist dieser Korpus überhaupt entstanden oder wie hast du denn für dich selbst auch Kriegslyrik definiert in deiner Arbeit?
Mhm. Vielen Dank für die Frage. Das war tatsächlich auch eine der großen Fragen, die mich zu Beginn natürlich getrieben hat. Was nehme ich denn jetzt mit auf und wo setze ich eben diese Grenzen? Und hier und da musste ich sie eben setzen. Wenn ich schon so insgesamt den großen Blick auf dieses Thema ja leisten möchte, dann muss ich woanders Grenzen ziehen. Und das habe ich in ja mehrerlei Hinsicht gemacht. Mhm. Eigentlich sind es drei Schritte oder drei, ich sag mal, Schnittpunkte, an denen mein Korpus beginnt und aufhört. Das ist erstmal was ganz Banales, denn Kriegslyrik an sich ist ja, also unter Kriegslyrik, wenn man das nachschlägt in den gängigen Handbüchern, findet man oft Literatur eben aus Kriegszeiten, lyrische Literatur aus Kriegszeiten, ohne jetzt zu differenzieren, wer diese produziert hat. Und mich haben in der Dissertation ganz besonders eben die Werke interessiert, die auch von wirklichen Soldaten, man muss es fast hier nicht gendern, denn es sind fast ausschließlich Werke von Männern tatsächlich in dieser Zeit, die ich untersuche, da komme ich gleich noch dazu. eben die haben mich ganz besonders interessiert. Also wirklich Personen, die den Kriegsalltag und die Kriegsführung am eigenen Leib erfahren haben, teilweise das Ganze auch nicht überlebt haben letztendlich, wie deren Blick auf Krieg tatsächlich ganz spezifisch geartet ist. Mhm. Genau, dann ist natürlich ein bisschen die Frage aufgekommen, was mache ich denn für einen zeitlichen Schnitt? Denn ja, Kriege gibt es seit jeher und Kriege gibt es leider auch in unserer Gegenwart weiterhin. Mhm. Und entsprechend, also sobald man ein Dissertationsprojekt anlegen möchte, alles kann man ja doch nicht machen.
Ja.
Und ich habe mich dann entsprechend entschieden, vor allen Dingen mir die moderne Kriegslyrik anzuschauen. Mhm. Und das ist natürlich jetzt auch eine Frage, wenn man 100 LiteraturwissenschaftlerInnen fragt, wo denn Moderne anfängt und aufhört, dann bekommt man wahrscheinlich 100 verschiedene Antworten. Mhm. Aber in der Lyrikforschung, also in der deutschsprachigen Romanistik zumindest, hat sich ja doch Charles Baudelaire so als der Startpunkt der Moderne, der literarischen Moderne, ich sag mal, festgefahren oder als Konsens etabliert. Wie gesagt, da werden wahrscheinlich viele Leute mir jetzt widersprechen wollen, aber ich musste einen pragmatischen Startpunkt finden und habe die Fleur du Mal genutzt quasi, auch wenn sie keine Kriegslyrik sind, als Startpunkt für die Moderne.
Mhm.
Und das heißt, wir sind so zeitlich ab den 1850ern unterwegs in etwa. Und ich habe mir das Ganze dann im Schwerpunkt bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs angeschaut, vor allen Dingen, um so eine Spanne von 100 Jahren im Fokus zu bearbeiten.
Mhm.
Aber da sage ich vielleicht später noch was zu. Ich habe das Ganze auch ausgeweitet, habe mir durchaus auch noch Lyrik aus dem Ukraine-Krieg beispielsweise angesehen oder aus dem gerade ja auch ganz virulenten Konflikt Palästina-Israel zum Beispiel. Genau, und dann geguckt, ob man das eben noch, ob man da noch weitere Linien finden könnte. Und ein letzter ganz pragmatischer Punkt war auch noch, aus Einzelgedichten lässt sich oft nicht so eine große Regelhaftigkeit rausziehen oder irgendwie ein großer roter Faden erarbeiten. Das heißt, in meinen Korpus sind vor allen Dingen Autoren und Autorinnen eingegangen, die tatsächlich größere Gruppen von Gedichten veröffentlicht haben zum Krieg und aus dem Krieg oder eben ganze Gedichtzyklen oder Gedichtbände. Genau. Ja, dann so eine kleine Unterscheidung musste ich noch treffen bezüglich großer und kleiner AutorInnen. Ich, ja, es waren viele Dinge, die ich mir, Gedanken machen musste.
Ja.
Ich habe versucht, die Waage zu halten, große Autoren zu inkludieren, so Guillaume Apollinaire, Ungaretti für Italien, Miguel Hernandez für den spanischen Bürgerkrieg, aber auch so ganz kleine oder erst wiederentdeckte Autoren. Albert Paul Granier heißt er zum Beispiel, ein französischer Autor, der Zeitgenosse von Apollinaires und ganz Ähnliches tut, aber viel weniger bekannt ist beispielsweise, um so ein bisschen eben nicht nur die großen, bereits kanonisierten Stimmen aufzunehmen, sondern auch, ja, zu gucken, ob das quasi meine Linien, die ich so bearbeite, auch für kleinere Autoren, Autorinnen zutreffen.
Ja, ja, trotz dieser Eingrenzungen hört man ja immer noch raus, dass es ein sehr breit angelegtes Forschungsprojekt ist. Also wirklich beeindruckend, was du da alles untersucht hast. Was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, warum hast du dich genau für diesen Zusammenhang zwischen Krieg und Lyrik interessiert? Also wo sind da interessante Spezifika, wo die Kriegslyrik sich auszeichnet? Und ja, inwiefern sind das vielleicht besonders spannende Texte? Was hat dich da so sehr daran gereizt?
Also auch da muss ich mit zwei Punkten antworten, eigentlich mehr oder weniger, einem inhaltlichen und einem so forschungsstrukturellen vielleicht. Mit dem fange ich an. Tatsächlich ist die Lyrik einfach unterrepräsentiert in der Forschung zu Kriegsliteratur, muss man sagen. Es wird viel mit Kriegsromanen gearbeitet, viel mit dem Kriegsfilm auch tatsächlich. Aber die Lyrik, wenn man die großen Bände ausschlägt, man findet schon meistens einen Eintrag dazu oder einen Einzelaufsatz in größeren Sammelbänden.
Mhm.
Aber so die Gewichtung ist einfach tatsächlich, ja, ganz klar hierarchisch eigentlich. Und die Lyrik hat da schon fast eine marginalisierte Position, wenn man es so nennt.
Mhm.
Die ich aber gar nicht verstehen kann, eben aufgrund der inhaltlichen Punkte, muss ich sagen. Denn also aller spätestens seit dem Ersten Weltkrieg haben die großen Kriege eigentlich immer eine riesige und reiche lyrische Produktion mit sich gebracht, die man aus vielerlei Perspektiven natürlich irgendwie erklären kann oder versuchen kann zu erklären. Erstens so der Erste Weltkrieg, die Zeit der Avantgarden, da war die Lyrik einfach schlicht eins der großen interessanten Medien natürlich. Also da kann man sagen, diese Kombination lässt sich auch historisch und ja epochal erklären, aber auch aufgrund natürlich der Kürze. Im Gedicht, es handelt sich ja um verdichtete Sprache, ist meistens relativ knapp, je nachdem, was für Arten von Gedichten man sich anschaut. Jetzt natürlich die Ballade vielleicht ein bisschen weniger als kleinere Gedichtformen, aber man kann sie einfach schneller produzieren, man kann sie auch an der Front produzieren, was viele Autoren auch getan haben. Also auch da verweise ich schon mal auf Guillaume Apollinaire, über den wir nachher noch kurz sprechen. Der hat zum Beispiel an der Front in Gelatinedruckverfahren, was eigentlich dafür da war, so ja Befehls- oder Informationsschreiben zu vervielfältigen, an der Front durchaus auch seine Gedichte vervielfältigt zum Beispiel. Das heißt, das sind oft Gedichte, die direkt aus den Schützengräben stammen und nicht erst durch diese zeitliche Distanz verfälscht sind, wenn man so will. Wie es ja oft, also bei größeren Werken, im Roman beispielsweise, den irgendwo in den Schützengräben zu schreiben, halte ich für ein sehr schwieriges Projekt. Genau, und deswegen ist so mein Eindruck, bei aller ästhetischen Aufladung von Gedichten, denn die gehen ja gerne mit den großen Literaturströmungen ganz besonders mit, also und lassen sich entsprechend verändern, bei aller ja auch ästhetischen Doppelbödigkeit sind es doch meiner Meinung nach die Texte, die am ja fast authentischsten über den Krieg berichten, weil sie eben so schnell und teilweise auch in ihm ja produziert werden konnten.
Ja, ja, es gibt eine gewisse Unmittelbarkeit und dennoch ist es auch ja eben dieses Doppelbödige, was es dann vielleicht auch für das Thema, über das wir jetzt konkret sprechen wollen, nochmal zusätzlich interessant macht. Und zwar bist du es ja so angegangen, dass du versucht hast, das haben wir auch schon erwähnt, eben bestimmte wiederkehrende Kernelemente, wenn man es so nennen will, herauszufiltern aus den Texten oder hast du so eine Art Katalog erstellt, wenn man das so nennen möchte. Und ja, jedes dieser Kernelemente hat dann eben zwei sich quasi gegenüberstehende Extrempunkte sozusagen. Und anhand dieser kann man dann eben ein Stück weit einordnen, wo sich die Texte ansiedeln. Ja, und das macht dann eben auch möglich, diese Spannungen innerhalb des Textes greifbar zu machen. Ja, und ein Kernelement, das du eben herausgearbeitet hast, ist eben die Psyche und Traumata. Und da würde ich dich fragen, wie sieht es da jetzt denn mit den Extrempunkten aus? Also welche Extrempunkte hast du in dem Fall gesetzt, damit man sich da auch ein bisschen was drunter vorstellen kann? Und wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also wie hast du das erarbeitet? Weil das ist ja doch ein sehr ausgeklügeltes System.
Ja, danke für diese Frage. Tatsächlich, das hat tatsächlich auch den größten Teil der Zeit beansprucht, glaube ich, die ich an dieser Dissertation verbracht habe. Dieses Ähnlichkeiten, du hast ihn jetzt Katalog genannt, für mich ist es ein Ähnlichkeiten-Netz tatsächlich, das erkläre ich vielleicht gleich noch kurz, das auszuarbeiten und damit quasi die Theorie oder den theoretischen Zugang so ein bisschen zu schaffen. Ich habe relativ früh mich entschieden, tatsächlich mit Wittgenstein zu arbeiten und dem Konzept der Familienähnlichkeit. Das heißt zu sagen, nicht jedes Kriegsgedicht oder jeder Kriegsgedichtzyklus muss diesen Katalog erfüllen. Ich kann das nicht als Checkliste sehen und irgendwie links und rechts dann meine Häkchen setzen, wenn ich das lese, sondern zu sagen, die alle zusammen bilden den roten Faden oder die Fasern sozusagen von dem roten Faden. Und ich muss sagen, dass ich nicht komplett ex nihilo diesen Katalog erstellt habe. Es gibt ja durchaus wirklich auch sehr, sehr gute Auseinandersetzungen mit dem Thema Kriegsdichtung in verschiedenen Kontexten. Und da ja nutzen einzelne Autoren schon gewisse Schwerpunkte natürlich in ihrer Analyse. Großer Name, um ihn mal in den Raum zu werfen, ist Stanzel hier in dem Fall, den man ja eher aus der Narratologie kennt, aber durchaus hat er sich auch mit Kriegsdichtung auseinandergesetzt. Und ohne das jetzt groß zu systematisieren, hat er so en passant in so einem bekannten Artikel zu den deutschen und englischen Kriegsgedichten von 1914 bis 1918 einige dieser Punkte schon angesprochen und hier und da auch schon beobachtet, dass es eigentlich verschiedene Ausprägungen gibt. Und dem bin ich dann so ein bisschen nachgegangen und habe geguckt, diese Ausprägungen, wie funktionieren die denn, wenn ich mir tatsächlich Kriegslyrik anschaue? Er hat da verschiedene Themen aufgeworfen, wie beispielsweise die Körperdarstellung, dass die auf der einen Seite fragmentarisiert zum Beispiel dargestellt wird, auf der anderen Seite als ganzheitliche Erfahrung der Krieg gesehen wird. Und ich dachte mir, ja, da sind Positionen, Extrempunkte, habe ich sie genannt, die man finden kann, immer und immer wieder eigentlich. Und bin davon ausgehend dann so ein bisschen tiefer eingetaucht in die Primärlektüre vor allen Dingen und habe geschaut, welche Elemente tauchen denn immer und immer und immer wieder auf und konnte da am Ende eben 10 Stück ausmachen, die ja meine Kernelemente eben bilden von diesem Netz. Ja. Und wie du schon richtig gesagt hast, eins davon ist eben die Thematisierung von Psyche und auch ja die Spuren von Traumatisierung, die man finden kann durchaus. Und da würde ich jetzt vielleicht kurz erwähnen, wie meine Extrempunkte aussehen. Die sind, glaube ich, wenig überraschend für Personen, die sich schon damit auseinandergesetzt haben mit diesem Themenbereich. Tatsächlich oszilliert das Sprechen über traumatisierende Erlebnisse, wie zum Beispiel das Töten müssen, was ein Thema ist, was immer wieder vorkommt, aber oft eben nicht sehr direkt thematisiert wird, zwischen zwei Polen eigentlich, muss man sagen. Und zwar auf der einen Seite eine ganz realistische Darstellung einfach psychischer Vorgänge, aber auch eben der vorausgehenden Handlungen, eben zum Beispiel Tötungshandlungen. Also das heißt, Sprechen ohne Metaphern, ohne Metonymien und so weiter, sondern wirklich sehr radikal und sehr blutig und makaber teilweise auch schon, muss man sagen. Und auf der anderen Seite haben wir genau das Gegenstück natürlich, das uneigentliche Sprechen und das ja die Versuche der Distanzierung, wie man es auch sehen könnte, eben dann mit Metaphern, mit Metonymien. Das Ganze wird einfach wirklich ja sehr ausweichend besprochen, muss man sagen. Und das ist tatsächlich auch schon, ja, wenn man sich Trauma anschaut als Phänomen, so ein ziemlich klares Charakteristikum, auch in der Psychotraumatologie außerhalb jetzt literarischer Arbeit, dass quasi nicht über etwas sprechen können, das so einen traumatischen Kern bildet beispielsweise. Und das findet man in der Lyrik eben auch. Also Auslassungen beispielsweise einfach schlichtweg sind zahlreicher Art. Also in dem Gedicht, über das wir nachher noch kurz sprechen, zum Beispiel finden wir den Vers Je te tuerai, also ich werde dich töten. Aber das wird nur als Zukunftsaussicht thematisiert, zum Beispiel so diese Finalität, ich habe getötet, ich habe jemanden auf dem Gewissen. Das findet man tatsächlich nur in einer winzig kleinen Ausnahmegruppe von Kriegsgedichten. Das ist so ein Thema, was oft eher ausgeblendet scheint, also aus einer doppelten Erklärung heraus vielleicht natürlich A, um sich irgendwie reinzuwaschen und nachträglich nicht, eine Glorifizierung der eigenen Tötungshandlungen dann noch nachzureichen, aber B, möglicherweise eben auch, weil es schwerfällt, darüber zu sprechen, weil es eben einfach nicht möglich ist, weil eine traumatisierte Person einfach schlichtweg dieses Element so ein bisschen von sich abspaltet und so eine Art Verdrängungsmechanismus da greift.
Ja, umso spannender ist es ja dann eben, sich mit den literarischen Texten darüber auseinanderzusetzen, weil dort vielleicht ja eben manche Dinge, du hast schon angesprochen, eben beispielsweise durch gewisse Stilmittel oder die Wahl einer bestimmten Zeit, in der eben formuliert wird, eben beispielsweise die Zukunft, auf einmal greifbarer werden. Du hast uns ja auch ein Beispiel mitgebracht, eine Textpassage, und ich würde vorschlagen, wir hören uns das einfach mal gemeinsam an.
Perfekt, dann lese ich das einfach mal vor. Es handelt sich um eine gekürzte Gedichtfassung hier in dem Fall von Guillaume Apollinaire, den ich jetzt immer und immer wieder schon erwähnt habe, weil er so ein gutes und griffiges Beispiel einfach auch ist. Es handelt sich um das Gedicht Chant de l'Horizon en Champagne aus seinem Gedichtband Calligramme aus dem Jahr 1918. Das heißt, wir sind zeitlich im Ersten Weltkrieg unterwegs. Und dann lese ich jetzt einfach mal ganz kurz.
Ja, bitte.
Moi, l'horizon invisible, je chante. Le sol est blanc, la nuit l'azur, saigne la crucifixion. Tandis que saigne la blessure du soldat de promission. Un chien chapait l'obus miaule, la lueur muette a jailli. À savoir si la guerre est drôle, les masques n'ont pas tressailli. Mais quel fou rire sous le masque, blancheur éternelle d'ici, où la colombe porte un casque et l'acier s'envole aussi. Je suis seul sur le champ de bataille. Je suis la tranchée blanche, le bois vert et roux. L'obus miaule, je te tuerai. J'étais content, pourtant ça brûlait la paupière. Les officiers captifs voulaient cacher leur nom. Œil du Breton blessé, couché sur la civière. Et qui criait aux morts, aux sapins, aux canons. Priez pour moi, bon Dieu, je suis le pauvre Pierre. Un fantassin presque un enfant. Bleu comme le jour qui s'écoule, ou lueur soudaine des tirs. Cette beauté que j'imagine, faut avoir des souvenirs. Tire de vous son origine, car elle n'est rien que l'ardeur de la bataille violente et de la terrible lueur. Il s'est fait une muse ardente. Il regarde longtemps l'horizon, couteau, tonneau, dos. Des lanternes allumées se sont croisées, moi, l'horizon, je combattrai pour la victoire. Je suis l'invisible qui ne peut disparaître. Je suis comme l'onde. Allons, ouvrez les écluses, que je me précipite et renverse tout.
Mmh. Ja, vielen Dank. Wo würdest denn du jetzt dieses Gedicht einreihen? Also kannst du uns vielleicht kurz ein paar Besonderheiten, die dir hier gleich beim ersten Lesen aufgefallen sind, mit uns teilen und dann vielleicht auch ein bisschen näher auf deine Analyse eingehen?
Sehr, sehr gerne. Ich habe das Gedicht genommen, weil es tatsächlich eins der mustergültigsten ist, um Spuren des Traumas in der Lyrik zu finden. Vielleicht noch kurz vorweg, Spuren des Traumas zu finden bedeutet in dem Fall natürlich nicht, Guillaume Apollinaire nachträglich zu diagnostizieren. Das können wir schlichtweg nicht. Das hätte sicherlich ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin zu seinen Lebzeiten tun können. Für mich geht es wirklich nur darum, quasi im Sinne der Familienähnlichkeit auch nochmal wirklich Spuren und ja Splitter der Realität zu finden, aus denen Guillaume Apollinaire dann eben ein neues ästhetisches Gebilde baut, das ja nicht seiner Welt gleicht. Also da sind wir vielleicht auch in Diskussionen um den Tod des Autors und so weiter nochmal ganz tief drin. Die vermeide ich jetzt vielleicht mal, um da keinen Fass aufzumachen. Ja. Aber er baut eben aus Splittern seiner Realität möglicherweise ein neues ästhetisches Gebilde. Und so verstehe ich dieses Gedicht jetzt erstmal. Genau, es handelt sich hier natürlich um kein realistisches Gedicht. Also dieser Vers, mit dem ich angefangen habe, Moi, l'horizon invisible, je chante, die Identifikation des lyrischen Ichs mit dem Horizont über dem Schlachtfeld, ist natürlich nichts, was in irgendeiner Weise einem Gesetz des Realismus folgt, aber was man durchaus psychotraumatologisch lesen kann. Denn also es gibt so einen Katalog, nenne ich es jetzt auch mal, an Merkmalen und an Symptomen tatsächlich, die zur posttraumatischen Belastungsstörung gehören, die man da so dazu zählen kann. Da gehören so große Klassiker dazu, wie die Intrusionen oder Flashbacks, was man so wirklich auch landläufig kennt, aber auch so Aspekte wie Amnesie oder Aktivitäts- und Gedankenvermeidung, eingeschränkter Affektspielraum. Also eine ganze Liste, die ich jetzt nicht vorlesen werde, aber die man sicherlich ganz gut findet, wenn man sich dafür interessiert. Und da findet man so einige Dinge wieder. Und die Sache, die man meiner Meinung nach am stärksten hier drin wiederfindet, ist vielleicht das Moment der Dissoziation. Also dieses ja Auseinanderklaffen der eigenen Identität in zwei Hälften oder die Abspaltung von Teilen. Also gemäß des medizinischen Diskurses unterscheidet man da drei Formen von Dissoziation. Die fängt eben an bei dem klassischen so Verdrängen, beim Nicht-Integrieren-Können von einzelnen Elementen der Erfahrung in das eigene Selbst und geht dann so weit, dass man wirklich auch bis zu diesem Moment des Auseinanderklaffens, der Aufspaltung des Ich in zwei Teile kommt. Und ich würde sagen, das könnte man hier schon so reinlesen durchaus. Dieses ja klassische Neben- oder Über-sich-Stehen kennt man ja auch so aus Erzählungen. Und diese Idee des Horizonts, das Ich, das auf einmal sich von der Soldatenrolle in die Horizontrolle begibt, das heißt über dem Geschehen steht tatsächlich und von außen berichtet, was da so passiert, also dass da die Geschosse fliegen und dass ein Hund kläfft und was wir nicht alles gerade gehört haben in dem Gedicht, würde ich fast so interpretieren tatsächlich, dass wir dieses ja Herausgehen aus der Situation, das psychische Herauszoomen beinahe schon, da vorfinden und dann eben wir aus dieser Außenperspektive des abgespaltenen Ichs hören und sehen, was die Kriegshandlungen, die ja mit großen Schrecken und mit Tod und so weiter, wir haben vieles davon jetzt gehört, das Gedicht, wenn man es ganz vorlesen würde, hätte noch viel mehr Elemente in sich, ja dann einhergeht. Genau, ansonsten, es sind einige Verse, die man jetzt untersuchen könnte, aber ich will da jetzt niemanden langweilen und das eben zu sehr im Detail machen, aber auch diese Idee zum Beispiel von der Intrusion, das heißt, das Wiedererscheinen von Erinnerungen im Traum oder in quasi Tagträumen, in Erinnerungen, die unkontrolliert sind, kann man sehen. Und zwar würde ich sagen, der Vers oder Halbvers hier in dem Fall, E qui criait aux morts, also das heißt, das Anschreien der Toten, ist so ein klassisches Motiv, das kommt immer wieder vor, oder die Toten, die dann wieder auf einmal zu DialogpartnerInnen werden, was natürlich innerhalb von einem realistischen Rahmen auch nicht ganz funktioniert, sondern man könnte sich das hier vorstellen, sie erscheinen sozusagen vor dem inneren Auge, ob jetzt im Wach- oder Schlafzustand und sind dann quasi auf einmal wieder da und tauchen wieder auf. Das findet man auch bei ganz vielen anderen Autoren wieder, also aus verschiedensten Kriegen auch. Genau, und auch so andere Momente wie den Trigger, der auch klassisch dazu gehört zu dem Trauma, den finden wir hier ganz, ganz oft. Also es wird hier mehrfach von Schüssen oder auch dem Leuchten der Schüsse zum Beispiel berichtet, die dann solche ja Erinnerungsvorgänge wieder auslösen. Also so, das können ja verschiedene Arten sein, Trigger können auditiv sein, visuell, es können auch Gerüche sein, ganz unterschiedliche Art, Sinneswahrnehmungen aller Art. Und hier würde ich sagen, die Schüsse einfach, die das Ich wieder hört, die ja führen dazu, dass man es wieder und wieder und wieder durchleben muss. Und damit ganz am Ende dann auch des Gedichts, dass diese zwei Verse, l'invisible qui ne peut disparaître und das quasi etwas ist wie eine Welle, das lässt sich da eigentlich auch nochmal ganz gut einordnen. Also dieses unkontrollierte, ja, einher oder hereinrollen der Erinnerungen als Welle und etwas Unsichtbares, das nicht verschwinden kann. Das heißt, was verdrängt wird, durchaus den Status etwas von etwas Unsichtbarem haben kann, aber dann doch eben nicht vollständig verschwinden kann. Das lässt sich ganz gut auch in psychotraumatologischen Kontexten erklären, denn die Idee des Traumas ist ja auch so ein bisschen, dass es verbunden bleibt mit der Person, die eben daran leidet. Das kann man zwar natürlich handhabbar machen und den Umgang damit ja innerhalb von Therapien und so weiter lernen und irgendwie sehen, dass man ja quasi das Leben doch wieder bestreiten kann, trotz posttraumatischer Belastungsstörungen, aber so ganz los wird man es eben nicht. Und ich würde sagen, dass Guillaume Apollinaire das hier, auch wenn er vielleicht nur sehr bedingt von den Symptomen wusste, doch hier relativ schön ästhetisch viele dieser Symptome eigentlich oder eher uneigentlich, muss man sagen, schon beinahe, dann mit uns bespricht und dann eher in dieser Seite uneigentliches Sprechen des Kontinuums sich befindet. Nicht komplett, denn man muss sagen, vieles hier ist doch relativ unverstellt und man kommt recht schnell darauf, wenn man eben den medizinischen Diskurs auch im Hinterkopf behält. Mhm. Aber er nutzt ja doch zahlreiche Metaphern als Vehikel einfach, um diese Ideen zu transportieren. Und da sind wir dann, wenn man das als Kontinuum sehen mag, doch eher in Richtung des zweiten Extrempunkts unterwegs, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank für diese ausführlichen Beobachtungen. Ist ja wirklich sehr beeindruckend, was man da alles festmachen kann. Und vor allem finde ich auch, dass man anhand deines Beispiels jetzt schön sieht, wie du mit deinem Instrumentarium quasi umgehst. Also das ist ja auch sehr praktisch, wenn man das dann quasi einordnen kann. Also ich stelle mir das so vor wie eine Skala, wo sie eben diese Extrempunkte als Oppositionspaar gegenüberstehen. Und so macht man halt die unterschiedlichen Formen dann trotzdem alle für dieselbe Kategorie greifbar. Also sehr ausgeklügelt, wie gesagt.
Da sage ich vielleicht noch kurz was dazu, denn es ist durchaus eine Skala oder ein Kontinuum, aber natürlich, also wir sind in den Geisteswissenschaften, das Ganze ist trotzdem irgendwie in einem hermeneutischen Rahmen ja entstanden. Also ich habe davon abgesehen, dem am Ende irgendwie Punkte zu geben, sage ich mal, und mathematisch genau das auf dieser Skala anzuordnen. Es handelt sich schon um einen Orientierungsrahmen, würde ich sagen. Und dann ist dieser ganze Vorgang natürlich auch der Interpretation ja höchst subjektiv. Das heißt, sowieso, wo man das anordnen würde auf dieser Skala, ist, glaube ich, immer von Leser zu Leser und Leserin zu Leserin ziemlich unterschiedlich trotzdem nochmal.
Ja, danke für die Ergänzung. Und was ich übrigens auch schön finde, ist, dass du ja eben auf beispielsweise eben medizinische Diskurse auch zugreifst und gleichzeitig aber auch sagst, okay, es geht jetzt nicht darum, da irgendwie den Autor im Nachhinein zu diagnostizieren, aber dass man das sehr wohl trotzdem heranziehen kann, um die literaturwissenschaftliche Analyse irgendwie erweitern oder neue Aspekte vielleicht ins Feld zu führen. Also finde ich sehr spannend. Ja, wir sind leider schon wieder am Ende des Gesprächs angekommen, aber ich stelle zu allerletzt meine Lieblingsfrage, die ich eben sehr häufig zu Ende stelle, und zwar: Was ist denn für dich die interessanteste Erkenntnis im Rahmen des Forschungsprojekts gewesen?
Das ist tatsächlich gar keine so leichte Frage, auch so schön sie noch sein mag. Aber ich denke tatsächlich, ist es was ich vorhin schon ein bisschen angeschnitten habe, zu sehen, dass, obwohl ich mich mit so einem spezifischen Feld und Rahmen beschäftige, man das durchaus auch in die Gegenwart ziehen kann und man mit dem Instrumentarium, das ich erarbeitet habe, durchaus auch zum Beispiel eben an Gedichte jetzt aus dem Ukraine-Krieg herangehen kann. Das heißt, so einen Gegenwartsbezug durchaus noch mal stärker herstellt, als er vielleicht auf den ersten Blick ersichtlich sein mag. Das habe ich tatsächlich in meinem ziemlich ausführlichen Schlussteil auch noch mal untersucht, zu gucken, ob sich denn groß was verändert hat. Denn der Krieg an sich hat sich natürlich verändert, Cyberwarfare und Co., um das nur mal als Schlagwort in den Raum zu werfen. Aber durchaus finden wir ganz ähnliche Sachen, ganz ähnliche Aspekte immer noch bis heute in den auch jüngsten publizierten Gedichten aus virulenten Kriegen wieder. Und das fand ich eigentlich das Allerinteressanteste, muss ich sagen. Also nicht nur, dass ja Gedichtbände aus ähnlichen Epochen und auch direkt der nationaler Nachbarschaft vielleicht durch mein Ähnlichkeitennetz vergleichbar werden, sondern dass man durchaus auch darüber hinaus vielleicht ja damit was schaffen kann, was ja irgendein Erkenntnisinteresse durchaus vorantreibt. Und das ist jetzt was für die Zukunft natürlich zu überprüfen gibt. Könnte eine Slawistik zum Beispiel auch was damit anfangen? Könnte man das in andere Kunstformen übertragen? Aber zu sehen grundsätzlich, das ist was nicht innerhalb von dem ja Elfenbeinturm-mäßig abgesteckten Forschungsparadigma bleibt, das fand ich tatsächlich das Schönste und Interessanteste an der ganzen Sache.
Ja, umso mehr lohnt es sich, deine Arbeit auch zu lesen. Wir werden das Werk, sobald es veröffentlicht ist, auch verlinken. Super. Und ja, vielen lieben Dank nochmal, dass du dir heute Zeit genommen hast für das Interview.
Ja, vielen lieben Dank dir und auch an die Hörer und Hörerinnenschaft natürlich. Vielen Dank.
Ja, genau. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen.